Norbert Blüms, die Rente ist sicher, war schon, heute würden wir sagen, Fake News. Und das hat sich ja nicht verbessert. Und ich kann ja an die Zahlen gucken. 31 geht der Jahrgang 1964 in Rente. Dann ist der letzte große, und das ist ein riesiger Jahrgang, in Rente. Damit sind dann genau die Jahrgänge in Rente, die unglaublich viel hierzu beigetragen haben, die auch eine Erwartungshaltung an eine sichere Rente haben.
Mauerecho. Ost trifft West. Nur Geschichten, die Grenzen überwinden. Wir reißen Mauern ein. Ein Podcast der Taz-Panther-Stiftung. Moderiert von Dennis Schiponder.
Hallo und herzlich willkommen zu Mauerecho Ost trifft West, dem Einheitspodcast der Taz-Panther-Stiftung. Ich bin Dennis Schiponder, euer Host, und wir befinden uns diese Woche in der PolitikerInnen-Folge von Mauerecho zur Sozialpolitik. Wie unterschiedlich denkt man eigentlich über soziale Sicherheit, Verantwortung und Staat, wenn man politisch im Osten oder Westen sozialisiert wurde? Und das ist gerade besonders spannend, weil in mehreren Bundesländern Landtagswahlen bevorstehen und viele Debatten plötzlich wieder entlang alter Linien verlaufen. Wie viel Staat braucht soziale Sicherheit? Wie viel Eigenverantwortung erwartet Politik? Ist die deutsche Einheit sozialpolitisch wirklich vollendet oder leben Ost und West bis heute in unterschiedlichen Wirklichkeiten? Zwei Bundesländer, zwei Welten. Sachsen-Anhalt ist ein kleines, dünn besiedeltes Land im Osten mit rund 2,2 Millionen Menschen. Es ist das älteste Bundesland unseres Landes und ist sehr ländlich geprägt. Baden-Württemberg wiederum ist mit rund 11,3 Millionen Menschen im Westen eine dicht besiedelte, wirtschaftlich starke Region mit anderen demografischen Dynamiken. Genau aus diesen unterschiedlichen Ausgangslagen kommen unsere beiden Gäste. Und diese Unterschiede prägen, wie sie Mieten, Renten und Sozialstaaten sehen, neben ihrer Parteizugehörigkeit. Einmal Lydia Hüskens, Ministerin für Infrastruktur und Digitales in Sachsen-Anhalt, stellvertretende Ministerpräsidentin und Landesvorsitzende und Spitzenkandidatin der FDP. Schön, dass du heute da bist.
Ich freue mich, Dennis.
Und hallo Robin Meserosch, du bist ehemaliger Bundestagsabgeordneter der SPD aus Baden-Württemberg, bist Digitalpolitiker, Sozialpolitiker, interessierst dich aber auch für Klimapolitik. Du kandidierst gerade für den Landesvorsitz der Baden-Württemberger SPD. Ja, auch schön, dass du da bist.
Hi, danke für die Einladung.
So, als erstes stelle ich ja immer eine Frage in Richtung Ost und West. Glaubt ihr, dass eure Sozialisierung in Ost und West euch eigentlich politisch bis heute so prägen? Lydia, vielleicht fängst du an, weil du hast ja noch eine eigene Teilungsgeschichte.
Ja, das ist so, aber ich glaube, nein, dass meine politischen Grundüberzeugungen jetzt nicht geprägt worden sind davon, ob Ost oder West, sondern meine Grundüberzeugungen haben sich eigentlich eher so in meiner Jugend geprägt. Wenn man dann 18 ist, spätestens dann ist man der Auffassung, man ist erwachsen, man kann über sich selber entscheiden. Und da so habe ich sehr viele Situationen auch gehabt, in denen dann andere der Meinung waren, sie müssen Dinge entscheiden. Und da hat sich am Anfang eher so eine negative Abgrenzung für die Freiheit herausgebildet, aber dann auch eine sehr positive. Und das ist das, was mich bis heute prägt.
Robin, wie ist es bei dir?
Ich bin nach der Wende geboren und Baden-Württemberg ist ein bisschen weiter weg von den Ostbundesländern. Deswegen ist es schwer, im Alltag festzumachen. Aber als Abgeordneter war ich oft in östlichen Bundesländern unterwegs mit Kolleginnen und Kollegen, habe an Haustüren geklingelt, weil mich das interessiert hat. So, was sind die Besonderheiten, was sind die Unterschiede? Und davon gibt es schon noch jede Menge. Und das ist mir dann erst so richtig bewusst geworden, was sich bei mir so für Voraussetzungen ergeben haben. Zum Beispiel habe ich Leute getroffen, die eben erlebt haben, dass ihr politisches System zusammengebrochen ist. Das habe ich und Leute in meiner Gegend, die da wohnen, noch nie erlebt. Das macht natürlich was mit einem und das sind dann Unterschiede.
Danke dafür. Und jetzt möchte ich von euch nämlich, wir spielen jetzt ein kleines Minispiel und wir gehen da rein in die nächste Kategorie. Wer steht wo? Damit wir rausfinden, ja, was sind da eure Positionen? Ich werde euch Aussagen vorlesen und ihr haltet in die Kamera Daumen hoch oder Daumen runter und sagt es auch nochmal, weil die Leute, die uns nur als Podcast hören, die können uns natürlich nicht hören. Und dann ist es vielleicht einfacher, wenn Lydia immer zuerst die Antwort gibt und dann Robin. Okay, gehen wir rein. Soll das Land Mieten stärker begrenzen? Ja oder nein?
Nein.
Ja.
Soll es Pflichtarbeit für Langzeitarbeitslose geben?
Jein.
Nein.
Länger arbeiten im Alter erleichtern, ja oder nein?
Ja.
Grundsätzlich ja.
Jetzt geht es um die Reform des Bürgergeldes. Stärkere Sanktionen bei Pflichtverletzung. Befürwortet ihr das grundsätzlich oder eher nicht?
Ja.
Nein.
Soll das Rentensystem stärker an individuellen Lebensläufen angepasst werden? Ja oder nein?
Ja.
Grundsätzlich ja.
Soll Barrierefreiheit konsequenter umgesetzt werden?
Ja.
Ja.
Ja, da haben wir am Ende noch mal eins gefunden, wo wir auf jeden Fall, wo ihr beide auf einer Wellenlinie seid. Wunderbar. Die soziale Realität in beiden Bundesländern ist ja sehr unterschiedlich. Ne? Sachsen-Anhalt ist das älteste Bundesland mit 48,3 Jahren und Baden-Württemberg ist ja relativ jung mit 44 Jahren, wirtschaftlich stark, aber extrem teuer, zum Beispiel bei Wohnen und Leben. Da ist ja der Gegensatz sozusagen in Sachsen-Anhalt. Die SPD fordert in Baden-Württemberg eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaften, stärkere Mietpreisbindung und sogar Eingriffe in den Wohnungsmarkt wegen dauerhaften Leerstand. Die FDP, da hört man ja immer, ne, der Markt regelt. Würdest du da mitgehen, Lydia? Oder wie schaust du da gerade drauf? Regelt der Markt gerade den Wohnungsmarkt?
Also in Sachsen-Anhalt definitiv. Ich habe sogar immer eher die Sorge, dass wir ein Überangebot haben. Das hat etwas mit dem demografischen Wandel in Sachsen-Anhalt zu tun. Und wir haben vor allen Dingen in den kleinen Städten im ländlichen Raum erhebliche Probleme damit. Das sorgt im Wohnungsmarkt schon für Herausforderungen, allerdings vor allen Dingen auf Vermieterseite, weil auch der, ich sag mal, seriöseste Vermieter, der alles Gute für seine Mieter tun möchte, richtig Schwierigkeiten hat, Mieten einzunehmen, mit denen er auch zum Beispiel eine ordentliche Sanierung finanziert bekommt. Und das sorgt natürlich für richtige Probleme. Wir haben eine super Eigentümerstruktur, wie viele Wohnungsbaugenossenschaften, private, aber halt eben auch, ich sag mal, größere Unternehmen, die Wohnraum anbieten. Also von daher ist der Markt hier wirklich gesund. Aber wir haben halt eben diesen demografischen Wandel. Und deshalb würde in Sachsen-Anhalt weder ein Mietendeckel helfen, noch eine landeseigene Wohnungsbaugenossenschaft, noch andere derartige Maßnahmen. Wir brauchen eigentlich eher eine Möglichkeit der Förderung für die Vermieter, damit dieses Gap, was sie im Augenblick über Mieten nicht erwirtschaften können, geschlossen bekommen. Denn sonst sehe ich für die Zukunft ein bisschen schwarz, weil dann geraten wir in Probleme. Unsanierte Wohnungen sind dann natürlich nicht das, was wir alle haben wollen. Also von daher haben wir ein Problem, aber das ist komplett anders als das, was wir etwa in Baden-Württemberg noch wahrnehmen.
Ja, wie sieht's denn aus in Baden-Württemberg, Robin?
Also teils heftig, teils sehr heftig. Gibt auch ein paar Gemeinden, wo man ganz gut eine Wohnung findet. Aber mir ist erstens wichtig, dass es nicht so ein reines Stadtproblem ist. Ich wohne in einer der entlegensten Gegenden bei uns. Und auch hier kann es schwierig sein, eine Wohnung zu finden. Ich habe hier Wohnung gesucht. Ich habe auch mal in Berlin eine Wohnung gesucht, als ich dort gewohnt habe. Das war tatsächlich so, in Berlin stand ich mit 50 Leuten in so einer Wohnung und hatte irgendwie keine Hoffnung, dass ich derjenige bin, der die jetzt kriegt. In Sigmaringen war es so, über Wochen waren auf Immobilien-Scout nur 3 Wohnungen drin und wenn die nicht gepasst haben, hat man halt in die Röhre geguckt. Also gibt Unterschiede zwischen Berlin und Sigmaringen in Baden-Württemberg. Das Ergebnis kann aber dann das gleiche sein, gerade wenn man nicht so viel Geld zur Verfügung hat. Das heißt, in Baden-Württemberg haben wir auch ländliche Gegenden, wo es schwierig ist, wo es zum Beispiel auch zu wenig kleine Wohnungen gibt oder wiederum zu wenig Wohnungen für Familien, die bezahlbar sind. Das sind so 2 Knackpunkte, wo es natürlich besonders heftig ist, wenn man sich zum Beispiel Stuttgart anschaut und den umgebenden Speckgürtel. Das ist geografisch einfach schon mal eine riesige Fläche. Also das Gebiet, das praktisch von der Stuttgarter S-Bahn abgedeckt wird, so von den Rändern braucht man eine halbe, eher dreiviertel Stunde nach innen. Schon an den Rändern ist es Wohnen total teuer. Und jetzt muss man sich ja fragen, naja, Stuttgart braucht Krankenhäuser, braucht Leute in den unterschiedlichsten Jobs. Und da sind Jobs dabei, in denen man nicht so richtig viel verdient. Wie kann die Stadt überhaupt noch funktionieren, wenn die Leute, die in ihr für alle arbeiten sollen, dort nicht mehr richtig wohnen können? Deswegen geht's da nicht nur um, das wäre ja schlimm genug, irgendwie, wie viel habe ich am Ende vom Monat übrig? Auch eine wichtige Frage, aber es geht aus meiner Sicht schon richtig drum, ob Städte so überhaupt noch funktionieren können.
Und Dann sind aber die Maßnahmen, die sozusagen deine Partei auch raufgesetzt hat, also ne, wenn dort ein Leerstand entsteht. Ich habe mich das früher gefragt, als ich in Nürnberg gewohnt habe, da wusste man, welche Immobilien welchen Leerstand verursachen und dass das nur passiert, um den Preis zu steigern. Und man hat aber irgendwie die Mittel nicht genutzt, die man hat, die rechtlichen. Nee, man könnte ja zum Beispiel einfach höhere Strafen festlegen, dass es nicht mehr rentabel ist, etwas leer stehen zu lassen. Wie kann man denen denn in Städten zum Beispiel begegnen oder in Metropolregionen, abseits zum Beispiel von dem Punkt?
Also es gibt ja mehrere Stellschrauben, an denen man drehen kann und muss. Bevor ich darauf eingehe, will ich sagen, deswegen habe ich das vorher so dramatisch beschrieben, die Lage ist dramatisch und deswegen muss man auch zu Mitteln greifen, die wirken. Und wenn es darum geht, Leerstand zu vermeiden, dann sagen wir eben klar, Eigentum verpflichtet auch. Und Wohnen ist was, was sowas grundsätzlich ist. Wie gesagt, dass eine Stadt funktioniert, dass eine Gegend funktioniert. Und deswegen ist für uns wichtiger, dass Leute eine bezahlbare Wohnung finden, als dass jemand jetzt hier über Spekulation oder durch Abwarten am Ende eine höhere Rendite hat. Und deswegen die ganz kurze Antwort: an allen Hebeln ziehen, die gehen. Es kann nicht sein, dass in der Stadt Leute keine Wohnung finden und Flächen brach liegen, Wohnungen leer stehen. So, das geht nicht. Da soll gehen alles, was geht.
Wobei wir uns da, glaube ich, einig sind, dass das nur funktioniert, Liegenschaften brach liegen zu lassen, wenn ich Mangel habe. Nur wenn ich dann den Mangel nämlich noch verstärke, habe ich die Möglichkeit, zum Beispiel in anderen Wohnungen mehr zu bekommen und dann halt eben gegebenenfalls die Immobilie auch noch zu einem höheren Preis machen. Das heißt, wenn wir ehrlich sind, und das ist eigentlich theoretisch auch Bundespolitik, müssen wir dafür sorgen, dass mehr gebaut wird. Wenn ich dann aber in unsere Städte gucke, wie da oft reagiert wird, interessant, also nehmen wir mal Berlin. Man soll ja eigentlich nie über andere Länder reden, aber da wir ohnehin ja länderübergreifend unterwegs sind, ich nehme nicht wahr, dass die Stadt Berlin oder das Land Berlin alles tut, um Fläche und Gebäude, also an den Markt zu bringen und Flächen zur Verfügung zu stehen, um halt mehr zu bauen. Und wir kommen nur auf die Art und Weise aus der Situation raus. Ich finde, Sachsen-Anhalt ist dafür ein schönes Beispiel. Wenn ich mir meine beiden großen Städte angucke, wir haben hier keinen Mangel an Wohnungen und der Markt funktioniert hier auch. Seit Jahren in den ländlichen, kleineren Städten habe ich ein anderes Problem. Das ist etwas, was wir tun müssen. Und ich glaube, wir müssen jetzt zwingend, und zwar alle und überall, alles nutzen. Also der Bauturbo, auch das, was davor schon an Möglichkeiten gegeben wird, in den Ländern umsetzen und natürlich alles machen auf kommunaler Ebene, damit Investoren schnell bauen können. Und zwar auch mit einem positiven Impetus. Ich sage mal ganz offen, wenn wir immer alle, die hier vermieten, gleich verdächtigen als Miethaie, hilft uns das auch nicht. Also ich glaube, wir müssen da zusammen als Gesellschaft einfach mal auch den Vermietern positiv begegnen, damit sie investieren. Denn das ist auch immer ein privates Risiko. Und da sind wir in den letzten Jahren eher so unterwegs gewesen, dass wir die auch noch verfolgt haben. Das wird nicht helfen. Und der eine oder andere Schmutzbuckel ist immer mit dabei. Ich glaube, da sind wir alle erfahren genug, um zu wissen, dass ich den nicht wegbekomme, sondern ich muss, glaube ich, wirklich auf die breite Menge setzen. Und da haben wir schon noch eine Menge in allen Kommunen, in allen Ländern, was wir da tun können.
Aber es geht ja meistens gar nicht um so jetzt die Vermieter, die 1, 2, 3 Wohnungen so für die Rente haben, sondern da geht es ja eher, ne, also bei den Schmutzbuckeln, wie du gerade gesagt hast, geht es ja eher um die ganz großen Vivonovia und so. Was würdest du darauf antworten, Robin?
Ähnliches, was du gesagt hast. Also es gibt solche Mieter und solche, ganz viele, ist auch ja völlig legitim zu sagen, ich lege mir eine Wohnung zu, die auch auf meine Altersvorsorge einzahlt. Aber als Staat, finde ich, muss man ja immer schauen, dass es für alle passt. Und wir haben diese großen Wohnungsbaugesellschaften, die ihre Gewinne zulasten der Allgemeinheit machen. Und das finde ich verkehrt. Und da muss der Staat reingrätschen. Es ist natürlich richtig, dass es an vielen Stellen sinnvoll ist, neue Wohnungen zu bauen. Aber man muss ja auch wissen, dass es nicht automatisch bedeutet, dass dadurch die Mieten sinken. Und deswegen sind es immer eine Reihe von Maßnahmen, die da anfallen, wo der Staat natürlich Anreize setzen muss, dass leerstehende Gebäude oder leere Flächen bebaut werden oder eben bewohnt werden. Das kann man durch Anreize erstmal machen. Das kann man, wo es härter wird, mit Verboten machen, muss man auch und im schlimmsten Fall auch durch Enteignung. Und da geht es nicht drum, irgendwie Mieterinnen und Mieter zu gängeln. Aber wenn wir sehen, wir haben hier ein eklatantes Problem, dann reicht es eben nicht, eine Maßnahme zu bedienen, sondern dann muss man bauen, dann muss man den Leerstand wegkriegen, dann muss man Wohnraum cleverer nutzen. Dann sind auch so Sachen immer wieder richtig zu gucken, wie landen Leute eigentlich in der passenden Wohnung für sie. Das ist zum Beispiel in Baden-Württemberg auf dem Land bei mir ein heftiges Problem, dass wir ältere Leute in riesigen Wohnungen und Häusern haben, die selber sagen, so, das ist mir jetzt eigentlich hier zu groß und ich hätte gern was Kleineres, während wir gleichzeitig junge Familien haben, die in einer viel zu kleinen Wohnung sind. Das gehört ja alles am Ende zusammen. Und es geht nicht darum, jemanden zu gängeln, sondern dass dieser Wohnungsmarkt für alle funktioniert. Und weil er das in vielen Gegenden in Deutschland nicht mehr tut, sollte man aus unserer Sicht auch jetzt nicht vor Maßnahmen zurückschrecken, die vielleicht hart klingen, weil am Ende muss es ja funktionieren.
Lydia, ich sehe schon, du bist gar nicht einverstanden.
Nein, gut, das wundert jetzt auch, glaube ich, niemanden. Aber ich finde, ehrlich gesagt, das, was an Maßnahmen, das sind ja die gleichen Maßnahmen, die letzten Jahre auch schon benutzt worden sind. Bleiben wir mal bei dem Land, was wir gerade schon dazwischen hatten. Das hat echt nicht funktioniert, ne? Also offensichtlich scheinen diese Maßnahmen ja nicht zu funktionieren. Deshalb glaube ich, dass man einfach mal auch von liebgewonnenen Vorurteilen ein Stückchen Abstand nehmen muss. Es muss einfach mehr gebaut werden. Und darin sollten wir jetzt alle Kraft setzen und nicht, ich sag mal, uns mit Nebenschauplätzen beschäftigen. Ich nehme aber im Augenblick nicht wahr, dass überall in jeder Stadt in Deutschland gerade vom Bauturbo Gebrauch gemacht wird. Da gibt es ja durchaus dann wieder unterschiedliche Herangehensweisen. Und ich finde das ein gutes Instrument. Und ich sage hier im Land auch immer, wir nutzen im Land alles, weil ich möchte gerne, dass möglichst kostengünstig auch gebaut und saniert werden kann, auch umgenutzt werden kann, um halt eben auch für die Zukunft die Situation in den Städten so zu erhalten, wie sie jetzt ist. Ja, und ich sage im ländlichen Raum, das sage ich jetzt nicht immer jedes Mal, haben wir dieses andere Problem. Aber ich glaube, dass wir wirklich nur so vorankommen und dass wir uns darauf konzentrieren müssen. Und weil es immer so schön ist, große Immobilienunternehmen, die sind gar nicht in Anführungszeichen die Schmutzbuckel, die ich jetzt gerade vorhin gemeint habe, sondern sind immer so, gibt es so Unternehmen mit einer komischen Rechtsform, die sind gar nicht so riesig, wie man sich das immer so vorstellt. Aber die sind unseriös und die machen uns auch Probleme. Wir haben auch wir hin und wieder mal im Land Einzelne, Gott sei Dank Einzelne. Und glücklicherweise können die Kommunen und auch dann halt andere Unternehmen meistens die Probleme dann relativ schnell lösen, indem Mieter dann umziehen können, in denen Stadtwerke in der Lage sind, das klassische Problem hier Abstellen von Strom, Wasser, Heizung gelöst bekommen. Aber die gibt es. Und die verderben natürlich nach wie vor auch den Ruf. Da bin ich fest überzeugt, müssen wir mit allen rechtlichen Mitteln auch gegen vorgehen, die wir da haben. Das ist ja in Deutschland ordentlich ausbuchstabiert. Aber wir sollten wirklich gucken, dass wir auf der einen Seite Mieter, vor allen Dingen die vielen, auch kleineren Mieter, die Wohnungsbaugenossenschaften, die Wohnungsbaugesellschaften halt eben mitnehmen, aber auch die großen Privaten und gucken, dass wir wirklich nur die erwischen, die wir eigentlich erwischen wollen. Ich glaube, das ist eine zukunftsfähige Variante. Und ansonsten bauen, bauen, bauen.
Und wie kriegen wir da auch wieder mehr Sozialwohnungen rein? Weil beim Bauen hilft mir das ja auch nicht, wenn ich mir zum Beispiel Leipzig angucke, dass wir hier gerade sehr viel bauen, bauen, bauen. Aber viele Wohnungen, wo ich sage, wüsste ich jetzt nicht, ob ich da in Zukunft mir das überhaupt leisten könnte, dort einzuziehen.
Für den sozialen Wohnungsraum haben wir ja genügend Instrumente, habe ich zwar, Sachsen aber glaube ich nicht. Die Herausforderung, dass bei der unglaublich niedrigen Kaltmiete, die wir haben, es ganz, ganz schwer ist, überhaupt Unternehmen zu finden, die sagen, ich baue gefördert, um halt eben sozialen Wohnungsraum zu schaffen. Ich sage, ich bin da ganz froh darüber, dass wir halt, ich hatte gerade gesagt, wir haben eine sehr, sehr gute Vermieterstruktur hier, dass es immer wieder Unternehmen gibt, die sagen, ich baue eine Reihe meiner Wohnungen normal, in Anführungszeichen, und einige dann halt eben sozial gefördert. Das heißt, ich habe da noch eine gute Durchmischung, also von Wohngebäuden, von Vierteln. Also ich habe jetzt nicht soziale Segregation, sondern ich habe die überall mal Wohnungen dabei. Das ist aus meiner Sicht, glaube ich, der richtige Weg. Und insgesamt muss ich aber natürlich dafür sorgen, dass ich eine Miete in einem sinnvollen Maß halte. Und das kann ich halt eben nur mit dem entsprechenden Angebot schaffen. Ja, dass in Leipzig natürlich der ein oder andere auch Dinge baut, von denen man dann nur mit höherem Einkommen träumen kann. Das kann man dann sehen, wenn man durchfährt. Aber ich glaube, das ist tatsächlich so der Weg, den wir gehen können. Und ich sage mal, die soziale Wohnraumförderung in Deutschland funktioniert, zumindest für Regionen mit angespanntem Wohnraum.
Siehst du das auch so, Robin?
Unabhängig von politischen Hintergründen oder sonst was, finde ich es schwierig zu sagen, dass was funktioniert, was aus meiner Sicht, und ich würde in Anspruch nehmen, was aus einer objektiven Sicht ja nicht funktioniert. In Deutschland gibt es Millionen Leute, die viel zu viel Miete bezahlen und eben viele Leute, die gar nicht mehr dort wohnen können, wo sie wollen, weil es nicht mehr geht. Und deswegen auch in Zahlen, Deutschland hatte mal viel mehr Sozialwohnungen als heute und das war ein Fehler, das so auslaufen zu lassen und das ist jetzt brutal anstrengend, wieder dorthin zu kommen. Und deswegen, das ist was, was funktionieren muss. Und auch zu sagen, naja, die Kommunen oder der Staat hat ja verschiedene Instrumente. Naja, aber wenn man sich das genau anschaut, sind die rechtlich oft sehr eingeschränkt verfügbar. Und dann gibt es auch noch sicherlich vor Ort Gemeinden, die es zu wenig nutzen. Was aber eher noch ein wichtigerer Aspekt ist, wir haben viele Gemeinden in Deutschland, die viel zu wenig Geld haben, die klamm sind. So, und wie können die jetzt zum Beispiel Schrottimmobilien zurückkaufen, was es da an verschiedenen Programmen gibt, an verschiedenen Maßnahmen. Da sind inzwischen ganz vielen Gemeinden die Hände gebunden und so landen wir halt bei dem Problem, was wir heute haben. Und deswegen wird aus meiner Sicht ein Schuh draus, wenn wir ganz grundsätzlich gucken, dass die Städte und Gemeinden genügend Geld zur Verfügung haben. Das ist in Baden-Württemberg zunehmend leider nicht der Fall. Es ist wichtig, dass wir soziale Wohnungen bauen, also preisgebundene Wohnungen. Und es ist wichtig, dass wir diesen ganzen Leerstand nutzen. Und das sind nicht Nebenschauplätze, sondern das gehört alles zu diesem großen Feld Wohnen dazu. Und weil das so in einer eklatanten Krise steckt, darf man nichts vernachlässigen. Und der Bauturbo ist gut, dass man sagt, das wird jetzt einfacher, das soll schneller gehen. Unbedingt. Aber er allein reicht eben auch nicht. Und deswegen ist es diese Mischung aus verschiedenen Maßnahmen, auch wenn sich das da nicht schön in einen Satz verpacken lässt.
Und da gehen wir mal zum nächsten Thema über, zu unserer Kategorie BürgerInnenfragen. Lydia, du hast nämlich eine Frage von uns bekommen, von Ina 43 aus Halberstadt. Ich arbeite, seitdem ich 16 bin, als Friseurin, war 14 Jahre raus wegen meinen Kindern und konnte deswegen nur halbtags arbeiten. Wenn ich mal meinen Rentenbescheid anschaue, graust es mich. Ich würde gerne selbst vorsorgen, aber uns bleibt am Ende des Monats kaum was übrig. Frau Hüstens, ich überlege, Sachsen-Anhalt zu verlassen, nicht wegen den ganzen Umständen, sondern damit ich mehr verdienen kann und von meiner Rente überhaupt was übrig bleibt. Wenn Merz davon spricht, dass Rente nur noch eine Basisabsicherung sein soll, dann macht mir das Angst. Was soll ich Ihrer Meinung nach in meiner Lebenslage tun? Jetzt ist ja ein bisschen Lebensberatung noch mit dabei.
Und ich wundere mich erstens, dass Ina nicht normal gearbeitet hat, denn Sachsen-Anhalt hat ja eines der besten Kinderbetreuungssysteme und zwar schon eigentlich seit anbegann. Also man kann in Sachsen-Anhalt beide Eltern locker arbeiten, also 10 Stunden Betreuung und zwar auf einem hohen Level sichert das ab. Also das wäre ein Punkt gewesen, aber der ist ja durch, wenn ich das richtig verstanden habe. Und Ina überlegt ja jetzt aufgrund von niedrigem Einkommen in andere Regionen zu ziehen. Da warne ich davor, denn ich bin ziemlich sicher, dass all das, was wir gerade besprochen haben, Miete, Kosten von Miete, aber auch insgesamt Lebenshaltungskosten in anderen Regionen durchaus nicht nur einmal, sondern in vielen Fällen, ich sag mal, das, was man dann vielleicht mehr verdient, wegfressen könnten. Also von daher, wenn man, ich sag mal, eine Region wechseln möchte, sollte man da sehr sorgfältig vorher darauf achten, dass hinterher dann wirklich auch mehr in der Tasche bleibt. Ich kenne im Gegenzug eine ganze Reihe von Menschen, die heute wieder zurück nach Sachsen-Anhalt kommen, die in Hamburg, die in anderen Regionen Deutschlands gewesen sind für einige Jahre und eben festgestellt haben, dass zum Beispiel in der Phase der Kinderbetreuung, also wo man quasi Familie gründet, wo man kleine schulpflichtige Kinder hat, Sachsen-Anhalt ein deutlich attraktiverer Ort ist zu leben. Und ja, auch wenn man halt später in Rente ist.
Aber die Frage war ja gerade eher so, was sollen sie in Bezug auf die Rente machen? Macht es Sinn, dann eigentlich da zu bleiben? Und natürlich hat man vielleicht am Ende netto mehr übrig, aber es geht ja auch darum, was man irgendwie brutto hatte oder verdienen kann.
Also im Endeffekt geht es immer darum, was ich netto dann auf dem Konto habe. Kann ich vorsorgen? Wir müssen uns ja, glaube ich, alle drei hier jetzt nichts vormachen, dass aus unserer gesetzlichen Rente zum Schluss noch eine Grundabsicherung ist. Ich sag mal, ich bin ja schon ein bisschen älter als Sie beide. Das ist etwas, was ich ehrlich gesagt seit vielen, vielen Jahren so erwarte. Also Norbert Blüms, die Rente ist sicher, war schon, heute würden wir sagen, Fake News. Und das hat sich ja nicht verbessert. Und ich kann ja an die Zahlen gucken. 31 geht der Jahrgang 1964 in Rente. Dann ist der letzte große, und das ist ein riesiger Jahrgang, in Rente. Und damit sind dann genau die Jahrgänge in Rente, die unglaublich viel hierzu beigetragen haben, die auch eine Erwartungshaltung an eine sichere Rente haben, aber halt ganz viele sind. Und wenn wir dann auf der anderen Seite in den aktiven Arbeitsmarkt schauen, ist die Zahl deutlich geringer. Das ist ja unser Problem. Und vor allen Dingen, dass wir so unglaublich lange die Augen davor zugemacht haben. Also ich sage, Norbert Blüm ist schon ein bisschen länger her. Also deshalb glaube ich nicht, dass wir das Problem jetzt tatsächlich noch die Art und Weise lösen können, sondern es geht wirklich darum, dass jeder neben dem, was er an gesetzlicher Rente bekommt, ein Stück auf Vorsorge betreiben kann. Und dann komme ich auf die Frage, was habe ich netto? Und da behaupte ich einfach mal, bleibt bei vielen Menschen, die hier in unserem Land leben, deutlich mehr über am Monatsende, als wenn ich in Baden-Württemberg lebe oder in Bayern oder in irgendeinem der anderen Länder, die deutlich teurer sind, auch im ländlichen Raum.
Robin, ist das Rentensystem noch generationengerecht?
Na, was heißt generationengerecht? Also einmal gibt's dieses objektive Problem, immer mehr Ältere, die Rente beziehen, zu Recht, und immer weniger Junge, die Rente erwirtschaften können. So, dem ist ja so. Aber die Frage ist ja jetzt, was macht man? Ich erlebe in politischen Diskussionen zu viel, dass man das beschreibt und alles aufmacht, was jetzt angeblich nicht mehr geht. Aber es braucht ja eine Lösung dafür, weil man kann ja nicht sagen, so, du hast jetzt die Arschkarte gezogen, weil du zur falschen Zeit geboren worden bist. Und deswegen finde ich es richtig, auch zu gucken, dass mehr Leute in die gesetzliche Rente einzahlen. Es ist völlig klar, wenn mehr Leute die Rente kriegen und weniger einzahlen, dass es erstmal eine große Herausforderung ist. Aber die gesetzliche Rente ist zum Beispiel trotzdem nie tot. Das ist einfach ein Mechanismus, der an der Stelle funktioniert. Die einzahlen ein, dann kommt auch immer was raus. Deswegen bin ich dagegen, sozusagen, das kann jetzt irgendwie weg oder so. Das wäre Käse. Natürlich zahlt der Staat gerade unglaublich viel Geld zu, damit es noch funktioniert. Das ist auch ein Problem. Trotzdem will ich schon die Frage stellen, so, was machen wir hier eigentlich? Ist es nicht auch berechtigt? Frau Hüskens hat es ja auch gesagt, so, da sind Leute, die haben jetzt ihr Leben lang gearbeitet, die wollen da auch was sehen. Eine Rente ist ja keine Sozialleistung, sondern das hat man sich ja erworben, so. Deswegen finde ich es schon auch richtig, da ganz ehrlich zu sein, zu sagen, da muss dann der Staat, die Gemeinschaft einspringen, wenn es in einer Zeit, wo der Unterschied zwischen Jung und Alt so groß ist, noch für alle passt. Wir können über alles Mögliche reden, wie man privat vorsorgen kann und so weiter. Aber wir müssen dabei auch schauen, dass ganz viele Leute eben nicht privat vorsorgen können. Und dann bleiben eben auch noch echt viele Leute übrig, denen dann auch staatliche Unterstützung da nicht so viel hilft, weil null plus nix ist dann halt immer noch null. Und deswegen gibt's da im Moment dieses demografische Problem. Aber es gibt für mich nicht die Variante, das so zu lassen oder dann Leute irgendwie im Regen stehen zu lassen. Und wenn das Geld kostet, klar, ist das schmerzhaft vielleicht, aber naja, das ist was ganz Wesentliches in unserer Gesellschaft, dass man aufeinander Acht gibt und dass man weder die Jungen noch die Alten irgendwie da im Regen stehen lässt.
Lydia, da erinnere ich mich an deinen Instagram-Auftritt, wo du gesagt hast, so Merz hat eigentlich ein bisschen versprochen, dass die Reformen solide finanziert werden sollen. Und dann sagst du, jetzt kommt die Zuckersteuer, Tabaksteuer, Plastikabgabe. Das ist dir ein Dorn im Auge. Aber wie soll man diese Reformen sonst finanzieren? Also ne, auch die Rentenkasse, wie finanziert man das auf lange Sicht?
Ja, ich glaube nicht, dass wir auf die Dauer tatsächlich die Chance haben, es über mehr Steuern zu bezahlen. Also bereits jetzt, ich glaube, 113 Milliarden jedes Jahr in die Rente, die der Staat bezahlt. Und dann kommt noch das hinzu, was wir alle an Rentenbeiträge halt eben auch noch bezahlen. Das ist schon eine unglaubliche Summe. Und ich sage nochmal, die richtig großen Jahrgänge kommen jetzt in die Rente. Der 64er ist der größte davon und danach flacht es ab. Das heißt, wir laufen hier einfach auf ein veritables Problem zu. Das können wir auf Dauer auch nicht mit mehr Steuern kompensieren, weil die Steuern müssen von der gleichen Personengruppe erwirtschaftet werden, die unsere Rente bezahlen sollen. Denn die erwirtschaften ja nicht die Rente für sich, sondern die bezahlen Rente Und diejenigen, die dann in Rente sind, bekommen dann am gleichen Tag, an dem sie es erwirtschaften. Ich lässt da jetzt mal der Fehler von Konrad Adenauer, der gesagt hat, Kinder kriegen sie immer. Ist nicht so. Die Zahlen der Kinder haben sich deutlich verändert und wir haben das, was jetzt mehrfach beschrieben worden ist, mit dem entsprechenden demografischen Wandel. Deshalb glaube ich, dass es viel wichtiger ist, neben die gesetzliche Rente, auch ich glaube, die wird es in der Form auch weitergeben, andere Formen zu setzen. Es ist ja in der letzten Legislatur das Thema Aktienrente auf den Weg gebracht worden. Also ich könnte mir da auch mehr vorstellen. Also wo man quasi einzahlt, aber es eben nicht in die klassische gesetzliche Rente geht, sondern zu einem Teil halt eben Aktien induziert, angelegt wird und daraus entsprechend halt eben auch einen Beitrag bekommt. Das entspricht ja auch, wenn man mal ehrlich ist, viel stärker dem Bild, was viele Menschen haben von dem, was sie mit der Rente tun. Es gibt ja ganz viele Menschen, die mir immer sagen, ja, aber ich habe das doch eingezahlt, wo ist denn das? Also diese Vorstellung, dass das gar nicht für sie selber ist, sondern für die aktive Rentengeneration, ist vielen Menschen ja gar nicht klar. Und deshalb glaube ich, dass man hier einen Weg finden würde, mit dem man eine weitere richtige, kräftige Säule, also nicht so eine Zierleiste, sondern eine Säule, dass das wichtig ist. Denn wir werden auf Dauer nicht weitermachen können und hier noch eine Steuer und da noch eine Steuer und da noch eine Steuer erfinden können. Zumal ich ohnehin der Auffassung bin, dass wir nochmal ab vor einer grundsätzlichen Steuerreform stehen. Und zwar vor einer, die Arbeit preiswerter machen muss. Und die den Unternehmen im Land deutlich mehr Luft lässt. Denn ansonsten brauchen wir uns, glaube ich, über das, was wir in der Zukunft hier finanzieren wollen, gar nicht mehr so intensiv zu unterhalten. Das wird dann unhübsch wirtschaftlich.
Ja, ne, Robin, also von der linken Seite ist es ja eher so, dass man sagt, naja, Arbeit wird schon genug besteuert. Wir sollten eher Kapital mehr besteuern, um das hinzubekommen. Wie ist denn deine Antwort auf Lüder jetzt, bevor wir in die Schlussgerade abbiegen?
Na, einmal ist die Idee jedenfalls nicht, alles mit neuen Steuern zu lösen. Das ist auch nicht mein Vorschlag. Ich will sagen, einmal diese Idee von einem Generationenvertrag, die finde ich gut. Und ich finde es wichtig, dass wir in unserer Gesellschaft Mechanismen haben, die eben nicht nur funktionieren, ich mache hier was für mich, sondern in der Gesellschaft tut man was für andere und andere tun was für einen selber. Und das ist ja... Jetzt kann man diesen Satz von Konrad Adenauer sehr eng oder sehr groß auslegen. Es ist ja weiter ausgelegt schon richtig, dass es in jeder Gesellschaft immer wieder Kinder gibt. Das heißt grundsätzlich, der Grundmechanismus funktioniert schon und wir können uns ja auch nicht alles backen. Natürlich gibt es ein Problem, dass heute weniger Kinder zur Welt kommen, aber so die Generation vor uns hat für eine Generation vor sich gearbeitet und jetzt sind halt wir dran, für die ältere Generation in unserer Zeit zu arbeiten. Und jede Generation hat so ihre Vor- und Nachteile. Das ist alles furchtbar kompliziertes miteinander zu vergleichen. Aber ich will nicht, dass wir gesellschaftlich in so eine Richtung kommen, wo nur noch jeder nach sich selber guckt, weil dann haben wir im Ergebnis Millionen Leute, die nicht in der Lage sind, nach sich selber zu gucken, unverschuldet. Und das kann es nicht sein. Deswegen, wenn es um Lösungen geht, die Sozialsysteme sind so finanziert, dass die Leute, die in Deutschland richtig, richtig viel Geld haben, da relativ wenig beitragen. Und das, finde ich, ist ein Hebel, den wir nützen müssen. Da ist noch richtig viel. Und deswegen geht es nicht jetzt für ganz normale Leute irgendwie neue Steuern zu erfinden, sondern da Gerechtigkeit zu schaffen, dass gerade die, die besonders viel verdienen, relativ wenig sich an diesen Systemen beteiligen. Und wenn wir das gerade hinkriegen, dass zum Beispiel alle eine gesetzliche Rentenversicherung einzahlen in Zukunft, so dann wird da auch wieder ein Schuh draus.
Ja, da wissen wir ja, dass der Unterschied zwischen FDP und Sozialdemokratie da wahrscheinlich sehr unterschiedlich ist. Und es ist auch absolut okay, wir leben in einer Demokratie und da soll es diesen Streit um bessere Ideen geben. Ja, dann kommen wir jetzt zum Wochenrückblick.
In Sachsen-Anhalt haben die Landesvorsitzenden der Freien Wähler, Andrea Menke und Falko Kazimierz, ihren Rücktritt angekündigt. Als Grund nannten beide die hohe zeitliche Belastung der vergangenen Jahre. In einer Stellungnahme verwiesen sie auf die zurückliegenden Kommunal-, Europa- und Bundestagswahlen sowie auf die Vorbereitung der Landtagswahl 2026. Die Ämter könnten sie künftig nicht mehr mit ihrem eigenen Anspruch ausüben. In der politischen Debatte in Sachsen-Anhalt äußert sich Ministerpräsident Sven Schulze zur Ausgestaltung des Bürgergeldes. Er sprach sich für die Einführung einer Arbeitspflicht für Bürgergeldempfänger aus. Der Vorschlag löste Reaktionen aus Politik und Sozialverbänden aus. In Mecklenburg-Vorpommern verfolgt die SPD einen Beteiligungsprozess zur Erstellung ihres Wahlprogrammes für die kommende Landtagswahl. Bürgerinnen und Bürger können dabei eigene Vorschläge und Positionen einbringen.
Da möchte ich jetzt noch einmal eine letzte Frage stellen, weil mich das auch persönlich interessiert. Ne? Einmal vor der Wahl, einmal nach der Wahl. Lydia, so für die FDP ist es jetzt ja auch auf Bundesebene, überall ist sie mittlerweile unter 5%. Ne? Ihr seid in Baden-Württemberg rausgeflogen. Wie ist gerade die Stimmung innerhalb der FDP? Und es wäre ja wichtig, dass ihr eigentlich in den Landtag von Sachsen-Anhalt kommt, weil man so auch die Wahrscheinlichkeit verringert, dass die AfD dort eine absolute Mehrheit bekommen kann. Wie ist gerade die Stimmung bei euch, auch im Wahlkampf? Wie schaust du da drauf?
Die Stimmung ist gerade gut, weil die Umfragewerte überall in Deutschland anfangen, nach oben zu krabbeln. Das hat ein bisschen was, glaube ich, zu tun mit dem Thema Bundesparteitag und Wahl eines neuen Bundesvorsitzenden. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch nochmal ein Kompliment an Wolfgang Kubicki und Henning Höhne, die mit ihrem Wettbewerb und den Diskussionen und den Gesprächsrunden, die sie geführt haben, ganz offensichtlich für auch erheblich mehr Aufmerksamkeit für die Partei und die Positionen gesorgt haben. Das hat uns auch hier in Sachsen-Anhalt gut getan. Ansonsten weiß ich, dass mein Landesverband immer ordentlich wahlkämpfend unterwegs ist. Sachsen-Anhalt ist aber ein kleines Land, 2,1 Millionen Einwohner. Also von daher gehen wir optimistisch in diesen Wahlkampf. Auch weil wir wissen, dass tatsächlich jede zusätzliche Fraktion, die im Landtag von Sachsen-Anhalt ist, dafür sorgt, dass wir aus der demokratischen Mitte eine Regierung stellen können. Und die Alternative wäre aus meiner Sicht für unser Land fatal und schlecht. Und ich sage immer, ich möchte ganz gerne auch in Zukunft von einer Regierung regiert werden, die nicht jeden Tag aufsteht, um mir schlechte Laune zu machen und den Weltuntergang zu beschreiben, sondern die Probleme adressiert und dann auch wirklich anpackt. Das haben wir hier in Sachsen-Anhalt als Deutschland-Koalition sehr, sehr gut gemacht. Wir haben das Land durch ziemlich schwierige Zeiten gut und erfolgreich geführt und das wollen wir auch in den kommenden Jahren so machen.
Und Robin, bei euch ist es ja sozusagen, ihr kratzt ja in Baden-Württemberg an der 5%-Hürde. Und ich wollte dich ja auch unbedingt einladen, weil ich das sehr eindrucksvoll fand, wie du ja sehr offene Worte dafür gefunden hast, was da irgendwie auch schief geht. Und jetzt sagst du ja auch, ich übernehme Verantwortung dafür und möchte da was verändern. Wie ist bei euch gerade die Stimmung jetzt nach der Wahl und wo auch erstmal der Trubel durch ist?
Naja, die Gefahr ist, dass bei so schlechten Ergebnissen Plural, so die SPD hat ja Wahlniederlage nach historischer Wahlniederlage nach historischer Wahlniederlage zu verzeichnen. So die Gefahr ist, dass da die Stimmung dann so im Keller ist, dass so die Leute von der Stange gehen und die SPD wird nicht mit einem Knall aufhören zu existieren. Das wäre ja so ein schleichendes Ende.
Das sehen wir ja schon, seit Jahren eigentlich.
Ja, ja, und da sind wir praktisch mittendrin. Aber was jetzt passiert ist, dass es schon auch viele Leute gibt, die sagen, das darf nicht passieren, die da jetzt richtig Energie reinstecken und es freut mich total. Aber gleichzeitig, wenn das jetzt scheitert, so, das wird der letzte Versuch hier erstmal gewesen sein. Deswegen ist jetzt nicht so, dass alle irgendwie todtraurig in den Abgrund starren, aber in den Abgrund hat man schon geschaut. Man dreht das Ding auch nicht, indem man, wie Frau Hüstens gesagt hat, schlecht gelaunt ist oder es so mit, wir machen es jetzt mal eine Nummer kleinermäßig probiert, so Isabel Kademattori und ich, die wir da als Doppelspitze antreten, wir sagen, wir müssen da jetzt am großen Rad drehen. Wir haben heute nur über einen Teil der ganz großen Probleme gesprochen, aber was auf dem Wohnungsmarkt passiert, gehört zum Beispiel dazu. So eine SPD muss in der Lage sein, diese Probleme grundsätzlich zu lösen. Das war sie in den letzten Jahren offensichtlich nicht, weil wir haben ja diese Probleme noch. Und wir wollen die SPD wieder dahin bringen und stoßen auf viele motivierte Mitstreiterinnen und Mitstreiter.
Dann wünsche ich euch beiden sehr viel Erfolg für deine Kandidatur für den Landesvorsitz und bei euch, dass ihr wieder im Landtag landet. Habt noch eine wunderschöne Woche und genießt die Sonne, die ja heute rausgekommen ist.
Das machen wir. Danke.
Danke, tschüss.
Bis bald.
Ja, das war doch mal eine spannende Folge mit zwei sehr unterschiedlichen Gästen und guten Schlagabtauschen. In der nächsten Folge sprechen wir wieder mit BürgerInnen über das Thema Sozialpolitik. Die Folge wird am 15.06. erscheinen. Habt ihr eigene Fragen oder Feedback, schickt uns eine Sprachnachricht an 0157 5587 5373 oder schreibt uns an mauerecho@taz.de.
Neue Folgen erscheinen alle 2 Wochen donnerstags auf taz.de/mauerecho und überall, wo es Podcasts gibt. Besonderen Dank geht an unseren Sounddesigner Sebastian Jautschus. Ja, und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als macht's nicht nur gut, macht die Welt ein kleines bisschen besser.